ARD.
Das war mir wie so ein großer Bruder, den ich nie hatte, der dieses Buch mir so ein bisschen gesagt hat, das ist ganz gut, so zieht man sich an, so eine Musik hört man, jetzt mach mal. Wenn mich einer nach Blurbs fragt, schreibe ich immer drauf, super toll, klasse. Egal was.
Wahnsinnig belastbar, klasse.
Ich finde, durchs Lesen kann man dann jeden Tag nochmal so ein bisschen aufwerten.
Eat, Read, Sleep heute mit einer Sonderfolge. Denn wir haben einen Special Guest. Bestimmt habt ihr ihn schon erkannt. Klaas Heufer-Umlauf. Den kennt man vor allem aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus der Serie Check Check oder aus Duell um die Welt mit Joko Winterscheid und aus seinem Podcast Baywatch Berlin. Falls ihr Klaas kennt, aber uns noch nicht, wir sind Jan Ehlert.
Und Daniel Kaiser. Eat, Read, Sleep, das ist ja der Bücherpodcast, der das Lesen feiert. Und das macht Klaas ja auch. Er liebt Bücher, vor allem dicke Bücher. Aber, und das bedauert er häufig in seinem Podcast, er hat niemanden, mit dem er darüber reden kann. Hallo, wir sind doch hier. Und deshalb haben wir Klaas Heufer-Umlauf eingeladen. Und er hat uns direkt überrascht.
Genau, er wollte nämlich kein normaler Gast sein, sondern einmal wirklich alles mitmachen. Bestseller-Challenge, All-Time-Favorite, Quiz, also das ganze Eat, Read, Sleep-Programm.
Und auf das Experiment haben wir uns eingelassen. Diese Folge wird also einerseits ganz anders, aber keine Panik. Es wird trotzdem viel Vertrautes heute geben, Stichwort Quiz und Spoiler. Da wird Klaas uns dann herausfordern. Und zwischendurch reden wir ganz viel über das Lesen und das ist spannend, lernen Klaas Heufer-Umlauf von einer ganz anderen neuen Seite kennen.
So, und da ist er auch schon. Schön, dass du da bist. Hallo Klaas.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Klaas, du redest ja in deinem Podcast oft über Bücher, auch wenn deine Kollegen das nicht so interessiert, sag ich mal. Und da hast du gesagt, du magst vor allem dicke Bücher und möchtest dich darüber austauschen. Und da bist du bei uns natürlich wirklich goldrichtig. Wir haben gerade 560 Seiten John Irving gelesen, 800 Seiten Dan Brown, 896 Seiten Rebecca Gablé. Also das schockt uns alles null. Wie dick dürfen denn deine Bücher sein?
Also ich suche jetzt die Bücher nicht danach aus, ob die jetzt wahnsinnig dick oder dünn sind. Also ich habe jetzt zumindest mal keine Ehrfurcht vor einem Buch, wenn das 700, 800 Seiten hat oder auch noch mehr. Ich habe die Angewohnheit, Bücher dann auch immer fertig zu lesen, auch wenn ich so im ersten Drittel schon merke, vielleicht ist das jetzt nicht so hundertprozentig meine Welt.
Also da sagst du dann aber auch wirklich manchmal, nach 100 Seiten hast du das Gefühl, ach nee, nicht so meins, aber nach 800 Seiten dann doch, das hat sich gelohnt?
Es kommt ja ein bisschen darauf an, warum man jetzt liest. Möchte man klassisch einfach unterhalten werden, aber aus solchen Gründen lese ich oft keine Bücher. Wenn man sagt, ich lese das jetzt, um vielleicht einen anderen Blick auf Dinge zu bekommen oder vielleicht eine Perspektive einzunehmen, die ich sonst nicht einnehmen kann im Leben, dann entsteht so eine andere Form von Neugier, dass man halt sagt, wo will das eigentlich hin oder was ist eigentlich das, was ich jetzt hier mitnehme? Und das ist ja nicht immer klassisch die Unterhaltung, von der man vielleicht früh merken kann, das versagt in dieser Hinsicht.
Und du bist aber dann doch eher der, der diese Perspektive will, also der nicht nur unterhalten sein will, in Anführungszeichen, sondern der sich noch mehr von Büchern erhofft?
Ja, schon. Also ich habe viel verpasst in meinem lesenden Leben, weil ich jetzt nicht auf einer Schule war, in der wahnsinnig viel gelesen wurde. Wurde auch nicht viel Wert drauf gelegt. Uns wurde das Lesen auch nicht vermittelt von jemandem, der mit Feuereifer vor uns stand und uns erklärt hat, was das alles mit einem machen kann. Das musste ich alles irgendwie später rausfinden. Dadurch habe ich viel verpasst, habe aber auch festgestellt, dass bestimmte Bücher, die ich hätte in der Schule lesen sollen, finde ich in meinem Alter jetzt viel mehr Sinn machen. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass bestimmte Klassiker der Weltliteratur dann gelesen werden, wenn man 16 ist, denke ich auch mal, ja, kein Wunder, dass das so einen schlechten Ruf hat und dass man eigentlich diesen schlechten Abdruck, den man so auf das Buch dann macht, sein Leben lang mit sich trägt. Wenn man irgendwie mit 16 Max Frisch liest, da verstehe ich, dass man dann sagt, was soll denn das, was interessiert mich das denn, was der da den ganzen Tag da denkt und da rumläuft und da in seinem Kopf wohnt, das ist doch überhaupt nicht mein Problem gerade.
Ja, ein dickes Klaas-Buch habe ich hier. Das ist Der Stich der Biene von Paul Murray. Und das ist mir auf der Buchmesse überreicht worden vom Verlag mit einem Raunen. Klaas Heufer-Umlauf, der mag dieses Buch. Und ich habe es gelesen, ich muss sagen, Bingo, das ist wirklich richtig, richtig gut. Der Stich der Biene, ein super Familienroman, irische Kleinstadt-Familienidylle. Aber dann kommt die Finanzkrise 2008 und reißt die Familie Barnes runter. Vater, Mutter, zwei Kinder. Dickie, der Vater mit seinem Autohandel, geht pleite. Der zieht sich in die Wälder zurück und fängt da an, Bunker zu bauen. Imelda, die Mutter, so eine lokale Schönheit, die verscherbelt alle ihre Wertsachen der Familie auf eBay. Die Tochter trinkt sich zum Abi durch und der Sohn PJ hat einen ominösen Online-Freund, mit dem er zockt, mit dem er spielt. Die Krise, um sie geht es und es geht gleich mit dem ersten Satz in die Vollen. Im Nachbarort hatte ein Mann seine Familie umgebracht. Er hatte die Türen zugenagelt, damit sie nicht fliehen konnten. Die Leute nebenan hörten sie durch die Zimmer rennen und um Gnade schreien. Als er fertig war, richtete er die Waffe gegen sich selbst. Die Krise ist da, erst im Nachbardorf und jetzt in der eigenen Familie. Wie damit umgehen und wie fing alles an? Darum geht es. Fing es vielleicht schon an bei der Hochzeit der Eltern, als Imelda, die Mutter, auf dem Weg in die Kirche von einer Biene gestochen wird? Also 700 Seiten, jedes Kapitel immer aus unterschiedlicher Perspektive erzählt. Ich fand's witzig und unterhaltsam, Der Stich der Biene. Und Klaas, bei euch im Podcast, da heißt das Buch ja Die Stinkebiene.
Die Stinkebiene, genau. Das wird, also für das Buch wurde ich viel verarscht, aber muss man auch sagen, von Menschen, denen auch sonst nicht viel geblieben ist im Leben. Also das sind ja die beiden Herren, mit denen ich den Podcast Baywatch Berlin mache. Die sind also froh, wenn sie irgendwie auf der Toilette sitzen, die Rückseite von ihrem Raumspray entschlüsseln können. Was da so draufsteht, das ist so ihr Literaturgenuss. Aber bei dem Buch beispielsweise fand ich es wirklich, also es ist ja eine Familiengeschichte mit vielen Perspektivwechseln eben, dadurch, dass man die Geschichte immer aus dem jeweiligen Blickwinkel von einem Familienmitglied erzählt. Dann setzt sich da ein Bild zusammen, der Downfall der Familie, eine irische Familie, wie sozusagen einmal der wirtschaftliche Abstieg dieser Familie wahrgenommen wird, zeitgleich aber auch Menschen erwachsen werden. Und die große Frage, die über allem steht, lebe ich eigentlich im richtigen Leben? Habe ich mutige Entscheidungen getroffen? Wo hat es mich hingebracht? Werden, ich finde, ganz viele Themen angesprochen. Und eben, natürlich sind es immer konkrete Geschichten, aber was dort gestellt werden, sind große Fragen, die vielen Leserinnen und Lesern wahrscheinlich auch im eigenen Leben mehr oder weniger intensiv mal über den Weg laufen. Und das so vorgedacht zu bekommen und sich zu überlegen, ach guck mal, da ist das passiert, wie wäre das denn bei mir? Das meine ich mit Perspektiven auf Dinge. Also manchmal sind das Gedanken, die man vielleicht verwandt oder so auch schon mal hatte, die man aber nicht zu Ende denken musste, weil es gar nicht so zwingend notwendig war oder die man gar nicht unbedingt denken will und ganz froh ist, dass das andere für einen tun.
Und das, aber es ist ja auch vor allen Dingen wahnsinnig unterhaltsam, das Buch. Es ist natürlich tragische und traurige Situationen in diesem Transformationsprozess. Das ganze Leben erodiert und es verändert sich alles, aber trotzdem sind die Charaktere und die Figuren sind doch unglaublich stark und plastisch.
Naja, vor allen Dingen, man freut sich immer, das ist wie in einer Serie, ne? Dann hat man ja auch so seine Lieblingsfiguren, denen dann gefolgt wird für ein, zwei Folgen. Und man freut sich so richtig, wenn es dann einen Schnitt gibt und sagt, okay, jetzt wird dieser Strang weitererzählt.
Endlich, genau.
Dann freut man sich ja endlich. Ist man nicht mehr bei der Mutter, die einen aufregt, sondern man darf jetzt wieder dem Sohn folgen, der natürlich ganz andere Gedanken im Kopf hat. Und dann aber auch nochmal einen Rückblick, der dann wieder irgendwie tragisch ist, als der Vater Dicky dann so aus seinem eigenen Studentenleben erzählt, auch so ein bisschen erstmal so eine Familiendynamik, wenn man die von außen beurteilt und gar nicht viel weiß über Leute, dann denkt man, um Gottes Willen, was ist da denn los und wie verhalten die sich denn und wie sind die denn zueinander und wie reden die denn miteinander oder warum reden die nicht miteinander, warum klären die Probleme denn nicht?
Redet doch mal miteinander, genau.
Ja, genau, und dann, das denkt man die ganze Zeit, denkt, setzt euch doch mal hin und besprecht das doch mal und dann kommst du aber in das Leben von den jeweiligen Personen und schaust dir dann rückwärts nochmal die Geschichte an, die stattgefunden hat, bis sie eben an diesem Tisch sitzen, wo sie nicht in der Lage sind, miteinander zu reden. Auf einmal versteht man das. Ich komme aus einer Familie, in der das unmöglich ist, über Sachen nicht zu sprechen. Ich kenne das nicht. Ich habe wahrscheinlich auch nicht so tiefgreifende Probleme wie die ganzen einzelnen Personen da. Und so eine schwarze Wolke ist zum Glück nie über unserer Familie gekreist. Aber wenn man ein Problem hat, dann konnte man sich immer hinsetzen, ohne Angst zu haben, dass man da irgendwie in eine Ecke gestellt wird. Und dann konnte ich alles besprechen. Ich finde das unglaublich faszinierend, was für eine Aneinanderreihung von emotionalen Enttäuschungen passieren kann, bis man irgendwann da sitzt und die einfachsten Dinge nicht mehr auf den Tisch bringen kann. Und sowas, das kann ich nicht verstehen, wenn ich nicht mal mit großer Aufmerksamkeit in der Lage bin, durch so ein langes, tolles, auch vielschichtiges Buch überhaupt mal mitzubekommen, was wie so eine Persönlichkeit sich entwickelt, die dann irgendwann so endet.
Mir ist ja als Norddeutscher das Nicht-Miteinander-Reden doch schon sehr bekannt. Also ich konnte da einiges nachvollziehen. Aber das Tolle ist ja eben, dass man auch an allen Familienmitgliedern das durchdekliniert. Man hat also die Kinder, die vor ihren eigenen Problemen stehen, die Klassenbeste, die dann sehr gerne Alkohol trinkt, der 12-Jährige, der ausziehen will und so weiter und so fort. Also man springt auch durch die Generation. Aber hast du denn, wenn du so ein Buch liest, hast du denn Menschen in deinem Umfeld, im Podcast hast du gesagt, mit euch beiden kann ich da vielleicht nicht so gut drüber reden. Hast du andere Menschen, so eine Art Eat, Read, Sleep Lesekreis oder ähnliches, wo du dann solche Bücher besprechen kannst?
Lesekreis habe ich nicht, aber Ich kann auch mit denen ganz gut darüber reden, aber das wollen die in der Öffentlichkeit nicht so zugeben.
Heimlich haben sie dann doch Stich der Biene gelesen und ihr sprecht darüber.
Ja, aber das war auch eine Empfehlung. Stich der Biene habe ich empfohlen bekommen von meinem Freund Micky Beisenherz. Mhm. Der hat es auch gelesen und wir schicken uns oft Leseempfehlungen hin und her und sind auch gut darin, so mit dem Kugelschreiber in so Büchern drin rumzumalen. What? Einzelne Sätze. Und Erkenntnisse oder vielleicht auch irgendwie lustige Passagen nochmal zu kennzeichnen und die dann hin und her zu schicken.
Also schon Lesekreis. Lesekreis,
ja, mit Micky Beisenherz. Also Lesekreis klingt für mich so ein bisschen nach Holzstuhl und wir werfen uns so einen Wollknäuel hin und her und sagen, wie wir heißen, machen eine typische Handbewegung dazu. Das nicht, aber auch Micky hat ja große Probleme gehabt mit dem Stich der Biene, weil seine Frau Niki ihn ja auch dafür verurteilt hat, dass er das gut findet. Und die haben so doll darüber gestritten, über die Qualität dieses Buchs. Ja, das ist bald das gewesen wäre mit ihnen.
Oh, ja. Aber also, nur bald, oder?
Nö, bald, nein, die haben sich wieder zusammengerauft. Es gibt dann ja noch ein paar andere Dinge, die einen so verbinden als Paar. Darauf haben sie sich dann besonnen, aber das war schon eine harte Geschichte. Also insofern, wenn man das mag, dann fühlt man sich dem anderen schon
auch. Wir kriegen uns ja auch hier dann und wann in die Haare über die Bestseller.
Oh ja, wir haben uns zum Beispiel schon diverse Male über Jussi Adler-Olsen in die Haare gekriegt, kann ich mich erinnern. Ich mochte einige seiner Bücher, die letzten, die wir besprochen haben, ganz gern. Daniel war nicht so ein großer Fan und jetzt sind wir mal sehr gespannt. Du hast ja mit uns gemeinsam unsere Bestseller-Challenge gelesen. Ob du auch bei diesem Buch sagst, Mensch, 560 Seiten, das hat sich hinterher doch für mich gelohnt.
Aber einmal muss ich noch sagen, hier, Lesekreise, du kennst halt die Eat, Read, Sleep Lesekreise noch nicht. Die wahnsinnig kreativ und lustig sind, da ist nichts mit Wollknäuel. Ich glaube, da gibt es sogar ein Wollknäuel-Verbot sozusagen. Aber jetzt mal.
Das Lesekreis klingt auch ein bisschen nach Therapiesitzung und man muss einfach das Wort, glaube ich, ein bisschen, also gerade wenn man sich mit Worten so viel auseinandersetzt, muss man dafür vielleicht auch mal Neues finden.
Die Bestseller-Challenge.
Und da haben wir ausgewählt Jussi Adler-Olsen, der neue Band der Karl-Mörck-Reihe Tote Seelen singen nicht.
Worum geht es? Ein kleiner Junge mit Engelsstimme wird von anderen Chorknaben auf einem Internat so richtig fies gemobbt und gequält. Und danach ist sein Leben ein anderes. 35 Jahre später nimmt er Rache. Blutig, tödlich, genüsslich, Rache an allen. Und das sind seltsame Mordfälle, Kriminalfälle, die müssen erstmal sozusagen zusammengebunden werden. Ein Schiff explodierte auch. Und das Sonderdezernat Q ermittelt, dass einmal Assad, der syrischstämmige Ermittler mit Geheimdienstvergangenheit, die schräge Rose. Und der Chef ist mittlerweile im Ruhestand, Karl Mörck. Der ist ja Schriftsteller geworden, schreibt jetzt seine alten Fälle als Krimis, als Bücher auf. Das war ja der Schluss, Jan, des 10. Falls, den wir das letzte Mal besprochen hatten. Und auf einer Lesung kommt eines Tages eine Frau zu ihm und berichtet davon, wie sie, die arbeitet in der Behörde, wie sie auf einem alten Anrufbeantworter einen alten Notruf, der noch nie gehört wurde, abgehört hat. Und dieser Notruf könnte beweisen, dass ein Suizid eines Paares doch ein Mord war. Und man hört auf diesem Anruf die Stimme des Mörders. Und mit diesem Fall geht Karl Mörck zu seinen alten Kollegen vom Sonderdezernat und sagt, ich habe hier was. Und so geht alles in Gang. Aber Karl Mörck selbst ermittelt nicht mal. Es ist also ein Generationswechsel im Sonderdezernat. Und auch bei den Autoren ist das so. Also Jussi Adler-Olsen schreibt nicht mehr allein, sondern da ist Line Holme und Stine Bolter. Und Jussi Adler-Olsen ist irgendwie noch dabei, so wie Karl Mörck im Sonderdezernat. Also so stelle ich es mir vor, der schneidet da immer so ein bisschen rein. Und stattdessen, statt an Karls Stelle, kommt eine Ermittlerin aus Frankreich, Helena, die hochgradig scharfsinnig ist, aber andererseits auch ganz viele krasse Anfängerfehler macht, geheimnisvoll ist, die hat irgendwie ein eigenes Thema am Start, das kommt so peu à peu raus, irgendwas ist mit der und dazwischen immer wieder Explosionen, Gift, Rache, also ein Chorknabe sieht rot. Klaas, du bist ein bisschen eingestiegen in den Krimi, konntest dich packen.
Ja, ich will da jetzt nicht so die Luft rauslassen, weil das war ja nun sehr leidenschaftlich vorgetragen. Mhm. Ja, mir ist das leider oft egal, wer da, wenn ich das jetzt so ganz profan sage, aber ich kann mich nicht so richtig begeistern für so Kriminalfälle. Wenn sie nicht zumindest irgendwie in der echten Welt stattgefunden haben oder einen historischen Bezug haben oder so, dann, ja, irgendwie weiß ich nicht, interessiere ich mich nicht so richtig. Ich lese es dann auch, finde auch toll geschrieben und so, aber irgendwie so den Eindruck, ich bin dann auch so der Falsche, weil es gibt da natürlich einen großen Bereich, wo Begeisterung völlig zu Recht dafür da ist, eben, dass es keinen Bezug hat, dass es wirklich also komplett ausgedacht ist. Und das ist ja die Kunst, Nur wenn ich höre, da wird irgendwas, da muss ich einem Ermittler folgen und muss selber so die Puzzleteile zusammenstückeln. Habe ich mir keine Lust zu.
Zu anstrengend.
Ja. Ich finde, also ich mag das eigentlich total gerne, Puzzleteile zusammenzufügen. Nur, das hat mich an diesem Buch wirklich von Anfang an gestört. Das brauchen wir ja gar nicht. Also wir wissen ja ziemlich schnell von Beginn, du hast es gerade ja auch schon in der Zusammenfassung gesagt, ja, da ist der Chorknabe, der nach und nach Rache begeht. Und das wissen wir so gefühlt auf Seite 30. Und dann geht es ja höchstens noch darum, wann kriegt endlich das Sonderdezernat Q auch mit, was da passiert. Aber es ist so völlig die Spannung raus, wie denn was zusammenkommt. Wenn dann irgendwann die verblüffende Mitteilung kommt, Mensch, alle Beteiligten an den Morden und Kriminalfällen waren gemeinsam im Chor. Das wäre in einem anderen Buch der Moment, wo ich sagen würde, oh klasse, hier fügt sich was zusammen. In diesem Fall war es ein, weiß ich doch schon längst, schön, dass ihr es endlich auch rausgefunden habt. Also für mich hat diese Dramaturgie nicht funktioniert. Das kann man spannend machen, dass man dichter dran ist, wie die Ermittler sich langsam nähern. Aber auch hier war das ja nicht so ein Zusammensetzen von Spuren und Details, sondern auch eher ein, ach plötzlich finden sie etwas und damit erklärt sich das dann. Ich habe deswegen ja mich doch relativ gelangweilt, weil ich weiß doch, wie es ausgeht.
Ich habe das gar nicht als Whodunit gelesen. Und ich habe dann überlegt, habe auch gedacht, hä, warum macht das denn so? Das ist ja total seltsam. Und dann habe ich gedacht, der Mörder ist in diesem Fall ja eine ganz interessante Figur, weil er ja auch Opfer ist, also Täter und Opfer. Und genau in diesem Spannungsfeld, also es reicht ja nicht zu sagen, der Typ hatte eine schwere Kindheit. Mhm. Es geht ja viel tiefer und viel weiter. Und ich fand das schon auch spannend. Er summt ja, die Musik spielt ja als Chorknabe sein ganzes Leben, diese kaputte Stimme, eine gewisse Rolle. Und wenn er immer durchs Buch läuft und dann summt er immer, das fand ich schon spannend. Und ich fand so diese Musik sozusagen als Leitmotiv, als Spannungsmotor, fand ich ganz toll. Und dann diese Frage der Rache. Wie gesagt, man weiß sehr schnell, wer es war. Ich habe aber diesen Täter total verstanden. Ich habe ihn gefühlt, nicht in seiner Rache, aber ich habe ihn gefühlt in seiner Verletzung, in seinem wirklich erschütterten Urvertrauen, was ihm damals als Kind passiert ist. Und keiner hat ihm geglaubt und alle waren gegen ihn und er kommt auch aus schwierigen Verhältnissen. Und ich finde, das war eigentlich der eigentliche Kern für mich des Buches, dass man sozusagen, versteht man den Täter und er bringt mich in so einen Loyalitätskonflikt. Natürlich ist der Typ ein Mörder, aber ich habe ein ganz tiefes Verständnis für seine Situation gehabt. Denn die anderen, die ihn gemobbt haben und die ihn gequält und gefoltert haben, die haben ja auch Täterstrukturen. Das heißt, es war ein ganz, finde ich, interessante Gemengelage zwischen Recht und Gerechtigkeit. Das hat mich in diesem Buch berührt und nicht die Frage, wer hat's getan. Aber die Schwäche des Buches, es sind zu viele Leute. Und wir haben keinen Karl Merck mehr, der ist nur noch so ein Maskottchen, der mal durchs Bild läuft im Prinzip. Und wir haben Assad und Rose und dann haben wir die Neue, die noch so ein bisschen komisch ist. Ich weiß gar nicht, mit wem ich mitfieber. Da habe ich mich fast für den Täter deshalb entschieden, weil der die interessanteste Figur war. Und das fand
aber ich... Aber das ist ja gut, ich mache das mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, zwischendurch, wenn ich merke, ich verliere den Überblick und ich weiß, denk jetzt immer, was, wo, welche Generation ist das jetzt hier und wie hieß der jetzt nochmal und so. Das hatte ich jetzt bei Lazar, hatte ich das. Ah. Mhm. Da habe ich da auch zwischendurch gedacht, nee, Moment mal, weil ist das jetzt gerade, ist das jetzt der Enkel oder der? Oder noch viel schlimmer, 100 Jahre Einsamkeit, wo die auch noch alle gleich heißen.
Oh ja.
Alle heißen Aureliano Buendia und zwar vom Urenkel bis zum Großvater. Mhm. Und man denkt immer, Moment mal, in welcher Generation sind wir denn jetzt gerade? So, wo sind, ist der jetzt noch auf Reisen? Ist der zu Hause? Ist das der, der immer nur in der Bude sitzt? Oder ist das der gerade bei der Armee ist? Und dann habe ich angefangen, mir so Familienstammbäume, weil ich immer denke, die müssen eigentlich alle Namensschilder tragen, wie bei Game of Thrones in den ersten 3 Folgen. Dann habe ich mir so Stammbäume erstellen lassen mit ChatGPT. Einfach gesagt, kannst du mir einmal vernünftig aufschreiben, wer hier wer ist? Und immer wenn ich kurz unklar bin, in welcher Generation ich liege, dann kann ich da kurz nachgucken und habe so eine kleine Legende, an der ich mich orientieren kann. Und dann macht es auch wieder Spaß. Und dann muss ich nicht erst 5 Seiten mir so auf Verdacht irgendwas merken, wo ich gar nicht weiß, wo ich es hinsortieren muss.
Und war ChatGPT zuverlässig da?
Ja, eigentlich schon, ja, total. Also bei Marquez nicht so.
Da hießen sich halt alle Aurelio Bondia am Ende.
Es ist ein Durcheinander, das muss man ja auch sagen. Das ist ja völlig unnötig. Das muss man ja sagen, das hat der sich ja nicht ausgedacht, sondern ist ja nun in vielen großen südamerikanischen Familien genau so. Also das ist ja auch als Familienmitglied schrecklich.
Ja, das ist Programm, na klar, natürlich.
Das ist Programm, ja gut, aber da kennt man die Leute wenigstens, kann sie dann wenigstens am Aussehen unterscheiden. Aber in so einem Buch ist das schwierig. Und meistens hilft das aber. Kann ich nur, also ich, da bin ich nicht fies vor, dann zu sagen, ja, dann mache ich das jetzt halt, weil dann macht mir das mehr Spaß, wenn ich zwischendurch mal gucken kann, von wem reden wir denn jetzt gerade? Wer war jetzt der unsichtbare Junge?
In meiner Ausgabe von 100 Jahre Einsamkeit gibt es das sogar. Da ist vorne so ein Stammbaum einmal aufgezeichnet und da habe ich dann auch mehrfach hingeblättert und nachgeguckt.
Ja, muss man auch.
Es gibt aber eine Figur, die fand ich spannender als den Täter und das ist Tommy. Tommy ist Politiker. Tommy war einer der Kinder, die den späteren Täter gequält haben und der schafft es eben die ganze Zeit nicht, Verantwortung zu übernehmen. Da gibt es dann eben noch einen anderen sehr schlimmen Vorfall, wo er sich schuldig gemacht hat. Und da habe ich gemerkt, da finde ich einen charakterlich stärker ausgearbeitet. Da konnte ich besser folgen und mich jetzt auch nicht unbedingt einfühlen in ihn. Am Ende versuchen das ja sogar die Ermittler, sich einzufühlen. Aber da dachte ich, da ist eine Figur, die ich greifen kann. Alle anderen Figuren waren mir einfach in diesem Buch zu eindimensional.
Ja, vor allen Dingen waren es wahrscheinlich zu viele. Das ist jetzt der Tatsache geschuldet, dass es eben so ein Übergang ist, dass neue Autorinnen beteiligt sind. Die müssen sich, glaube ich, erstmal eingerufen. Es ist ein Abschied von Karl Merck als Hauptfigur, dass ja auch Assad, sein Kumpel und sein Kollege irgendwie auch immer wieder äußert, gesagt, ach, warum kann nicht alles immer so sein wie früher und so. Also es ist ein Abschied, so ein Trauerprozess fast. Ein Karl Merck Trauerprozess. Also das Buch, das ist was für Fans. Also für Leute, die schon im Sonderdezernat Q irgendwie heimisch sind, ihren eigenen Schreibtisch haben, die das mögen, die so diese Frotzeleien untereinander mögen, die Charaktere mögen und die jetzt Lust haben, möglicherweise auf was Neues, mit einem neuen, ich finde, psychologischen Ton. Und insofern, ich habe schlechtere Jussi Adler-Olsen gelesen und würde mir jetzt nach diesem tatsächlich auch nochmal die nächsten gönnen.
Ja, wahrscheinlich werden wir ihn ziehen und dann werden wir ihn lesen. Ich finde, es hätte mit dem großen Feuerwerk im vorherigen Band aufhören können. Aber na gut. Klaas, du liest nicht gerne Krimis. Das war jetzt ein Krimi. Würdest du dann trotzdem sagen, naja, könnte ich jetzt doch häufiger mal machen?
Ich habe grundsätzlich gar nichts dagegen. Also das Schlimmste, was ich finde, wenn ich mir Podcasts oder auch im Besonderen vielleicht auch Fernsehsendungen anschaue, die es ja schon etliche Jahrzehnte gibt, die dann Bücher beurteilen. Also das Schlimmste finde ich immer, wenn da so ein Genre oder auch ein Autor oder eine Geschichte oder irgendwas derart gehässig und gemein fertig gemacht wird, weil man selber irgendwie mit irgendwas nichts anfangen kann, wo man ja nun auch viel dieser, ich sag mal, der Schuld dann auch bei sich selber suchen kann, weil das ist ja auch oft Geschmackssache und sowas. Deswegen, ich würde im Leben nicht sagen, dass das irgendwie grundsätzlich nichts ist. Es ist ja ganz oft so, dass man so impulsgetrieben entscheidet, was liest man denn jetzt? Und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht liegt das auch an meinem Job, so wenn ich so ein Krimi lese, denke ich mir, da kann ich auch Fernsehen gucken. Es ist jetzt das ist total runtergebrochen und ein wahnsinnig dummes Argument. Ja. Aber so kommt es mir manchmal vor. Ich bin auch kein großer True-Crime-Fan und so.
Jetzt hast du aber auch gesagt, du liest halt auch nicht gerne fiese Sachen. Also dieses Zerstückeln en Detail oder so. Ja. Und dann steigen wir ein in dieses Buch gleich zu Beginn. Ein 10-jähriges Kind, nackt, allein in einem Wald, an einem Baum gekettet, das dann fast umgebracht wird. Na, selbst wenn man sagt, es wird eine spannende Geschichte, ist gut geschrieben, hätte ich auch vollstes Verständnis dafür, wenn man sagt, nee, das
warum
ist einfach nicht
meins. Warum soll man sich das in den Kopf bringen? Meine Mutter, die liest dann auch ein Buch, dann schaue ich, was liest ihr denn da? Und dann sehe ich, da steht drauf der Augensammler. Und dann sage ich, da geht es vermutlich nicht um Würfel. Was sammelt der Augen? Und sagt sie, ja, macht er. So. Und dann denke ich, ja, dann sammelt ihr eure Augen, ich lese was anderes. Wenn ich dann so am Strand bin oder egal wo man liest, ich lese eigentlich überall, möchte ich mich jetzt nicht unbedingt damit beschäftigen. Und ich habe auch nicht so diesen inneren seelischen Klimmzug, ich denke, ein Glück, werden meine Augen nicht gesammelt oder so. Oder diesen heilsamen Gedanken, auf den man sich dann zurückzieht, dass man, so wie ich früher mit meiner Familie Lindenstraße geguckt habe, und ich dachte, zum Glück wohne ich da nicht. Das kriege ich irgendwie bei Büchern nicht so gut hin.
Du bist also eher Team Micky Beisenherz als Team Mama, wenn es um Literatur geht.
Also, ich probiere tatsächlich irgendwie so ein bisschen was aufzuholen, weil mich das stört, dass ich nicht so früh in so Strukturen geraten bin, in denen man lesen muss und dann vielleicht auch früher ein Interesse dafür entwickelt. Deswegen probiere ich immer, einen Klassiker zu lesen, dann irgendein gegenwärtigeres Buch, irgendein moderneres Buch. Und dann gibt es auch immer noch mal wieder Sachbücher oder teilweise auch fiktionale Geschichten, die sich aber sehr stark orientieren an historischen Fakten oder an Fakten der Zeitgeschichte.
Danke, dass du für uns dich trotzdem auch nach dieser brutalen Einstiegsszene durch den Krimi durchgelesen hast. Das war für alle, die sich selbst ein Bild machen wollen, von Jussi Adler-Olsen gemeinsam mit Stine Bolter und Line Holm. Der Roman Tote Seelen singen nicht, übersetzt von Friederike Buchinger, ist im Penguin Verlag erschienen, hat 560 Seiten und kostet 28 Euro.
Wir haben dich nach deinem Lieblingsbuch gefragt des vergangenen Jahres und da hast du eins mitgebracht mit einem ganz tollen Titel, nämlich Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne von Sascha Stanisic. Warum?
Weil es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe Herkunft gelesen von ihm und fand das schon ganz toll und fand die ganze Herangehensweise unglaublich spannende Art zu erzählen, auch mitten einzusteigen in gewisse Gedanken, in Szenen, in Familienzusammenhänge. Und im zweiten Buch sind es verschiedenste Kurzgeschichten, die immer damit zu tun haben, dass junge Menschen mit, ich möchte mal sagen, unklarer Zukunft eine Sehnsucht spüren nach etwas anderem und wie man dahin gelangt, wie man darüber spricht, wie man mit dem zurechtkommt, was man hat, wie man mit Veränderungen umgeht. Ja, finde ich ganz toll.
Wir haben das Buch schon in unserer Eat, Read, Sleep Podcast Folge 115 vorgestellt. Du hast es damals mitgebracht, Daniel, ja. Und haben beide auch geschwärmt, weil das wirklich ein so großartiges Buch war, weil er eben auch, finde ich, so wunderbar beobachten kann. Also es gibt eine Geschichte, ich finde den Titel schon so toll, gegen das Kind in Memory gewinnen da drin. Das beginnt damit, dass Georg Horvath, die Hauptfigur der Geschichte, vor den Mülltonnen im Hof steht und zögert, ist das Piraten-Memory Restmüll oder gelbe Tonne oder ist das Piraten-Memory Papier? Ich finde, da macht er schon in so einem kleinen Satz eine Welt auf, in der wir uns, glaube ich, alle im gewissen Sinne wiederfinden können.
Was interessant ist, finde ich, dass oft Deutschland beschrieben wird aus dem Blickwinkel von Menschen, die ihre Herkunft, auch ihre emotionale Herkunft nicht in Deutschland haben. Ja. Und diese große Herausforderung zu sagen, man müsse sich anpassen, was das eigentlich heißt und ob das, was man da vorfindet, eigentlich überhaupt es wert ist, sich anzupassen. Also gibt es da etwas, in das man sich hineinpassen möchte oder sind wir dann doch schon geprägt auch von kuriosen Gedanken, von teilweise lächerlichen Vorgängen, denen man sich dann unterzuordnen hätte, damit man irgendwie dazugehört und will man da dazugehören oder wie kann man sich so ein bisschen das erhalten, was einen dann vielleicht abhebt davon, ohne jetzt gleich komplett zu verschwinden in dieser Struktur, die man dann Deutschland nennt und in der man sich dann zu benehmen hat.
Und da ist Papiertrennung, finde ich, ein tolles Beispiel. Ich habe umgekehrt eine Zeit lang mal in Belgrad gelebt und als ich da ankam und sagte, wo soll denn jetzt diese Flasche hin, haben mich meine Gasteltern angeschaut, als wäre ich bescheuert, weil sie meinten, da steht doch der Mülleimer, da muss dann eben alles rein. Also das finde ich auch super, diese Beobachtungsgabe. Was macht eigentlich etwas sehr typisch Deutsches aus und wie kann man damit umgehen oder eben nicht umgehen?
Genau, und es sind ja, glaube ich, 12 Kurzgeschichten, ja, die teilweise eigenständig sind, teilweise so ein bisschen miteinander funktionieren. Und es geht eigentlich überall um Identität, Heimat, Herkunft und es gibt zum Beispiel diese Jungs, die haben irgendwann entwickeln so ein Automat, wo man mal 10 Minuten in seiner Zukunft leben kann, um sich dann zu entscheiden, möchte ich das für eine gewisse Summe Geld einloggen, wahllos ausgewählte 10 Minuten, die kann man dann einmal kurz in so einem Simulator einmal erleben und sich, dann muss man sagen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Also gehe ich den risikoreichen Weg und will gar nicht so genau wissen, wo es mal endet? Oder sage ich, das ist toll, irgendwie wie ich mich da gefühlt habe in diesen 10 Minuten, das möchte ich irgendwie haben. Also logge ich das jetzt ein und dann geht alles schnurgerade dahin, als wäre es schon vorgezeichnet.
Ja, crazy Idee, wäre das was für dich? So ein Proberaum.
Ich habe das oft überlegt, weil ich oft so denke, wenn ich jetzt so, ich bin jetzt 42 und wenn ich jetzt mit 14 10 zufällig ausgewählte Minuten meines aktuellen Lebens sehen würde, wäre die Chance sehr, sehr hoch, dass ich sagen würde, auf gar keinen Fall.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Ja, weil ich könnte das gar nicht einordnen. Ich würde denken, was mache ich denn jetzt hier? Also alleine stell dir mal vor, diese 10 Minuten finden statt während einer Sendung, die ich mache. Also,
aber da würde ich sagen,
jetzt gerade mit dem Catcar über Joko fahre.
Ja.
Ich denke, wer ist dieser
du
Mann?
Du lebst den
warum
Traum.
Warum bin ich in einem Catcar? Warum habe ich graue Haare und fahre mit dem Catcar durch die Gegend? Warum schreien da die Leute? Also da würde ich auch so denken, bitte da nicht die 10 Minuten. Und auch sonst, wenn man da so als erwachsener Mann so im Stau steht und irgendwie so durch so eine regennasse Frontscheibe so die Rücklichter des Vordermanns betrachtet und so aus dem Fenster guckt und da ist dann so Dezember in Berlin abends um 5:30. Also da weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt freudestrahlend gesagt hätte, jawohl, das nehme ich. Ist aber Teil meines Lebens. Ja.
Aber das finde ich so schön, dass genau diese wirklich auch ernsten Fragen und so Identitäts- und Sinnfragen angestoßen werden von diesem Stück Literatur. Es geht ja um die Suche nach dem gelungenen Leben. Ja, nicht nur von den Jungs da am Emmertsgrund in Heidelberg am Anfang, diese Jungs, die Clique da von Sascha Stanisic, sondern es geht ja auch in der Titelgeschichte um eine Witwe, die ihren Mann am Grab besucht. Das ist ja die Geschichte mit der Gießkanne, mit diesem geheimen Code, ob man wieder für eine neue Liaison irgendwie ansprechbar und bereit ist. Und da geht es ja auch um Trauer, um Abschied, um eine neue Lebensperspektive. Und das ist so wahnsinnig empathisch und immer wieder auch wahnsinnig lustig. Ich habe das jetzt auch nochmal gelesen, musste immer wieder, also lachen wäre übertrieben, aber ich musste immer so auch so schnauben, weißt du? Also
Du hast manchmal auch so ein bisschen so Gags reingeschrieben, gerade dort. Das ist natürlich eine also die Titelgeschichte ist natürlich geprägt von Trauer, Verlust oder auch dem Alltag nach dem Tod. Wie richtet man sich da so ein? Wie schafft man, aber eben gerade durch die Kommunikation dann eben mit jemandem außerhalb ihres normalen Alltags, kommen dann auf einmal eher auch teilweise leichte Gedanken oder so ein bisschen das leichte Moment von Melancholie. Also auch, was Melancholie für eine Funktion teilweise hat. Dass man das ja auch erlebt, um zurechtzukommen, um sich besser zu fühlen. Melancholie eben nicht traurig sein heißt und nicht depressiv sein heißt, sondern auch teilweise ein Werkzeug ist, um zurechtzukommen. Was ich auch immer toll finde, ist, wenn eben durch all diese, und das kann man, ich glaube, das kann man über alle Figuren sagen, die man in dem Buch sieht, vielleicht ist das vielleicht sogar das Zentrale, dass es immer so eine strukturelle Beurteilung gibt dieser ganzen Person. Also wenn man von außen auf die Personen schaut, haben die alle so eine Rolle in der Gesellschaft und haben alle eine Ecke, in die sie hineinsortiert werden, von außen, von den Menschen drumherum. Sie sind alle in irgendeiner Form beurteilt. Das Buch gibt aber die Chance, so tief reinzuschauen, dass in jedem Einzelnen teilweise ganz überraschende Persönlichkeitsmerkmale aufblitzen und so werden aus beurteilten Grüppchen von Menschen, die man irgendwie einsortiert in Deutschland oder anderswo, werden dann wieder echte Leute mit individuellen Gedanken und eigenen Problemen und individuellen Sehnsüchten. Mhm. Und das schafft Literatur, das schafft ein gutes Buch, dass man auf einmal Verständnis aufbringt und so aus dieser Versachlichung der Zustände so ein bisschen fliehen kann, indem man einfach die Menschen und die Leben, die dahinter leben, die man nicht den ganzen Tag immer spüren kann, wenn man die Nachrichten schaut, wenn man die Zeitung liest oder sonst was, dann kann man nicht immer mit großem Mitgefühl überall dabei sein, weil das gar nicht möglich ist, weil das Gehirn irgendwie eine Sortierung vornimmt und alles so aufräumt, dass man damit zurechtkommt. Und das ist das Gegenteil. Man verabschiedet sich von seiner versachlichten Ordnung und wendet sich den Einzelschicksalen zu, den einzelnen Menschen und stellt noch mal mehr fest, wo die Bedürfnisse liegen. Und vielleicht stellt man auch fest, was habe ich davon? Was kann ich jetzt tun, um mich anders zu verhalten, um ja, irgendwas draus zu lernen? Und ich glaube, das ist das, was ein Buch gut kann. Unterhalten und trotzdem mir was vermitteln, was ich vorher nicht wusste und aus mir irgendwie auch ein Stück weit ein kleines bisschen einen anderen Mensch zu machen.
Und das kann dieses Buch. Sascha Stanišić. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Als Taschenbuch erschien bei Luchterhand für 14 Euro, 256 Seiten, nicht ganz so dick. Sascha Stanišić, toller Typ auch. Hashtag Rampensau. Kennt ihr euch? Glaube, ihr würdet echt super matchen.
Nee, wir kennen uns nicht. Nee, also ich kenne ihn und ich weiß nicht, ob er mich kennt. Ich meine, es gibt ja auch gewisse Privilegien, die man im Leben haben kann. Da muss man so eine Sendung, die wir machen, nicht kennen. Vielleicht lebt er in einem solchen Leben, ich würde es ihm wünschen. Aber ansonsten lieben Gruß von hier.
Ja, Sascha, solltest du das gehört haben? Die Grüße sind rausgegangen.
Aber ich habe mal, was interessant war, Takis Würger hat das Buch für Polina geschrieben. Hat mir super gut gefallen, fand ich ein ganz schönes Buch. War leicht und schön und irgendwie...
Hatten wir auch eine große Kontroverse. Ich habe es mit Katharina besprochen. Katharina fand es zu kitschig und ich habe gesagt, ich bin Team Kitsch und Tabu. Ja, aber schöner Kitsch.
Ja, es ist super kitschig und man hat auch ein bisschen das Gefühl, da weiß auch einer, wie die Geschichte weitergehen muss, damit das möglichst viele Leute hinter sich versammelt und so. Aber ja, warum denn nicht? Ist doch in Ordnung, wenn es dann trotzdem irgendwie, ich fand es auch kitschig, aber ich fand es irgendwie schön. Und ganz am Ende fand ich das einen interessanten Move, mit dem eigenen, vielleicht noch gesunden Narzissmus umzugehen, dass man einfach sagt, na, wie fanden Sie mein Buch? Hier ist meine E-Mail-Adresse. Da stand das da und dachte ich, und so wie man dann so drauf ist, ne, wenn man so, jeder kennt ja das Gefühl, wenn man ein Buch, was man gerne gemocht hat, und dann liest man so den letzten Satz und kennt die Person natürlich nicht und denkt aber, ach, irgendwie nett, dass der jetzt so ein Buch geschrieben hat, was mir so gut gefallen hat. Und man ist ja genau in der Stimmung dafür, dann zu sagen, das will ich dem auch mal sagen. Und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben und gesagt, hat mir gut gefallen, das Buch. Und kam auch zurück, ach, Dankeschön. Und so sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen, haben uns noch nicht kennengelernt. Aber ich finde es eigentlich schlau. Genau in dem Moment, also gerade, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man das Buch gut findet, natürlich auch auf der letzten Seite extrem hoch ist.
Ja.
Weil die meisten Leute legen es dann ja vorher weg.
Stimmt, cleverer Move. Kannst du dir eigentlich auch vorstellen, selber mal ein Buch zu schreiben oder ist das ganz weit weg?
Also in meiner Selbstbeurteilung bin ich ja auch nicht sparsam, was ich alles Tolles kann. Aber ein Buch war jetzt bislang noch nicht dabei. Also da müsste ich mich schon selber überraschen und das sehe ich gerade nicht kommen. Also auch mit der Qualität müsste ich mich selber überraschen. Meine Einschätzung ist momentan, dass die Welt auch, dass der auch gut geht, wenn kein Buch von mir im Handel erhältlich ist.
Hättest du, glaubst du, die Disziplin?
Ja, die Disziplin hätte ich, aber mit Disziplin alleine, also ich meine, jeder, der schon mal so aus Langeweile in so einer Bahnhofsbuchhandlung rumgeschlichen ist, der weiß, dass Disziplin alleine zwar die Regale voll macht, aber vielleicht nicht unbedingt ein schönes Literaturerlebnis.
Total. Deswegen habe ich bis jetzt auch nie, früher als Junge wollte ich mal unbedingt, mittlerweile denke ich, es gibt so viele tolle Bücher, niemand braucht ein mittelmäßiges zusätzliches
Buch. Also ich bräuchte mal ein Leben, um mal Bücher zu lesen, und im zweiten Leben würde ich da mal welche schreiben. Andere machen es anders. Aber man kann ja auch nicht alles gleichzeitig wollen und können und so. Ich finde, habe aber nichts dagegen. Also jeder, der Lust hat, auch genrefremd irgendwie anfängt, jetzt ein Buch zu schreiben, also freue ich mich drüber, lese ich gerne. Als T.S. Ullmann angefangen hat, ganz toll, hat mir total Spaß gemacht zu lesen, fand ich ein ganz, ganz schönes Buch, wurde dann ja auch verfilmt noch.
Der Tod Sophia und ich.
Genau. Also deswegen, also ich finde, da gibt es keine Verbote, und nur weil man jetzt das eine gemacht hat, soll man jetzt nicht das andere dürfen. Aber ach, es gibt so bestimmte Bereiche, wer weiß, ich vertraue mir da auch nicht mehr. Vielleicht werde ich da in den nächsten 2 Jahren vom wilden Affen gebissen und mach's doch. Aber bislang können alle ausatmen.
Schicken dir Freunde, Kollegen, entfernte Bekannte auch mal Bücher, auch mal für so ein Blurb oder so?
Ja, für ein Blurb, aber das muss ich sagen, ich halte nichts davon, Bücher zu kritisieren, grundsätzlich. Also es sei denn, steht da irgendwie sonst was Verbotenes drin. Aber so grundsätzlich, wenn ein Buch gut gemeint ist, erstmal, da gibt es dann so eine Fernsehsendung, wo einer das dann in so einen Schredder tut oder in so eine Altpapier-Tonne.
Der Leschek.
Der Leschek, genau. Und da denke ich auch, also die Chuspe, die muss man auch mal haben. Und sei es nur die Disziplin, die man respektiert. Aber das dann in so einen Schredder zu tun, wo ich dann auch so denke, meine Güte nochmal, also für wen hält man sich? Wenn mich einer nach Blurbs fragt, schreibe ich immer drauf, super toll, klasse. Egal was.
Wahnsinnig belastbar, Klaas, super. Wir streiten ja auch in unserem Podcast, streiten wir schon auch über Bücher, weil wir schon sagen, also weil ja auch Bücher Emotionen wecken und Gefühle wecken.
Ist ja auch gut, das kommt ja daran, wie man streitet, ist ja nicht schlimm. Eine Auseinandersetzung mit einem Buch oder mit einem Kunstwerk oder sonst was ist ja auch in Ordnung, wenn man sich vorher mal auf das Spielfeld geeinigt hat, in dem das hier beurteilt wird. Ja. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Art, die vielleicht auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also so, die einen gewissen Grundrespekt zeigt oder so gegenüber so einer Arbeit. Und ich glaube, darum geht es. Also hinzustellen, zu sagen, habe ich ja heute auch gemacht, ne? Dies und das gefällt mir nicht so sehr. Das ist ja auch in Ordnung. Wenn man das markiert als seine eigene Meinung, ist das ja in Ordnung. Aber wenn man da so sagt, das ist so, das ist ein schlechtes Buch, das muss in den Müll. Ich habe auch mal ein Buch, weil sie noch, ich sage aber nicht, was das war.
Oh.
Nee, sag ich nicht, weil ich es auch gemein finde. Aber es war ein richtiges Scheißbuch, das kann ich mal sagen. In meiner Wahrnehmung. Und das habe ich gelesen und ich weiß nicht, ich habe es in der Badewanne angefangen zu lesen. Ich habe es rausgeworfen. Da habe ich lieber einfach da meine Kacheln gezählt und gedacht, das ist jetzt unterhaltsamer, als das noch eine Seite weiterzulesen. Also das gab es auch schon mal, aber da würde ich jetzt nicht irgendwie das Buch nehmen und sagen, das erzähle ich jetzt allen, wie ich das gehasst habe.
Kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch, solange man über das Buch spricht und auch nicht über die Person hinter dem Buch, finde ich völlig in Ordnung, muss Kritik sein, aber auch da gibt es natürlich Grenzen. Aber gut, nun sagst du schreibst selber wahrscheinlich nicht so bald ein Buch, aber geht es dir manchmal so, dass du ein Buch liest und denkst, ja, da sehe ich quasi den Film vor mir und ich wäre gerne Person XY?
Ja, auch da. Also das müssen dann ja schon Charaktere sein, die mir sehr ähnlich sind. Gerade meine Range im Schauspielbereich ja auch nun begrenzt ist. Das heißt, also wenn dann mal so ein Charakter ist, von dem ich das Gefühl habe, ja, der sagt ja so ähnliche Dinge, die ich auch sagen würde und die kann ich dann gut betonen, dann würde ich das machen. Aber ich glaube auch, das muss ich mir teilweise so ein bisschen aus dem Kopf schlagen, weil ich so weiß, die nächsten Jahre wird das sowieso nichts, weil ich da andere Dinge zu tun habe. Und wenn ich dann mal in dem Alter bin, dann muss ich mir auch, glaube ich, mal, da muss ich auch eine Korrektur an der Selbstwahrnehmung nochmal vornehmen und mich vielleicht einer anderen Schauspielergeneration nochmal zuhörig fühlen. Weil dann bin ich aus einem gewissen Rollenprofil auch rausgewachsen.
Also wenn wir jetzt eine Hauptrolle für Polina suchen würden, da wärst du raus.
Da bin ich also definitiv raus. Der Hannes, nee, das wird nix. Da könnte ich aber den weirden Opa spielen, der da auf seinem Klavier rumklampert und mit dem man da wochenlang beknien muss, dass er überhaupt mit einem spricht. Das würde ich mir zutrauen.
Du hast ja schon angedeutet.
Harry Rowold, den würde ich gerne noch spielen.
Den, ja. Du hast schon angedeutet, in der Schule war nicht so viel mit Leselust, aber dein Lieblingsbuch ist unseren Informationen zufolge Yxe, der Fischstäbchentroll.
Das ist wirklich ein witziges Buch. Das hat meine Mutter mir vorgelesen. Yxe, der Fischstäbchentroll. Der ist eigentlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wenn man jetzt wirklich so anfängt, da so drüber zu labern über das Buch, dann ist das natürlich ein ausgedachter Freund des Kindes, Das ist so ein Viech, das kommt da aus den Fischstäbchen und der macht dann irgendwelchen Schabernack und hält da von innen die Kühlschranktür zu und macht da so Quatsch. Aber eigentlich ist das natürlich, wie auch viele deutsche Kinderbücher aus der Zeit, eigentlich eine super traurige Geschichte, weil das meistens Scheidungskinder sind, die so ein bisschen links liegen gelassen werden in den 80ern. Und da kümmert sich keiner um die. Das habe ich natürlich als Kind gar nicht gelesen, sondern ich dachte mal, boah, cool, der hat so einen Freund, der hat so einen witzigen, so einen Troll, der läuft da rum und ist so ein bisschen wie Pumuckl, macht nur Quatsch und so. Aber eigentlich ist das wahrscheinlich, also da möge mir der Autor, die Autorin widersprechen, aber das ist so ein Scheidungskind, der die ganze Zeit alleine ist. Irgendwann ist er so alleine, dass er sich irgendwann vorstellt, da klettert ein Männchen aus seinen Fischstäbchen. Also da muss man sehr alleine sein, um auf sowas zu kommen. Und das ist dann für den so ein Kompensationsfreund, der dann so das macht, was sein gestresster Vater mit ihm nicht unternimmt.
Ist nach meinen Recherchen auch noch nicht verfilmt, also die Rolle des Yxe wäre noch zu haben.
Ja, da bin ich auch, also da würde ich auch denken, das kriege ich hin. Also das ist eine Range, in der fühle ich mich. Historische Persönlichkeiten würde ich grundsätzlich nicht spielen, also so ein Bismarck oder so würde ich sagen, lieber nicht, aber Yxe gerne.
Wir könnten uns dann ja als Fischstäbchen anbieten.
Also als Fischstäbchen kriegt man ja ein paar Komparsen, das ist ja, da könnten wir welche vom Traumschiff panieren einfach.
Wenn du übers Lesen sprichst, habe ich so den Eindruck, du willst auch Sachen, hast du ja gesagt, willst du nachholen und du willst Dinge erfahren, Perspektivenreichtum. Das klingt so sehr diszipliniert, fast wie so eine protestantische Leseethik. Wie viel Fun steckt denn für dich im Lesen? Also ist das auch Spaß? Ist das relaxing? Warum liest du?
Ja, also für mich ist es tatsächlich, also die Freude entwickle ich dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich kriege irgendwie noch mehr vom Leben mit. Und gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr dürft euch beruflich viel mit Büchern auseinandersetzen und habt insofern die Gelegenheit, euch oft von dem, was ihr sonst so denken müsstet, zu entfernen. Ich muss mir das richtig vornehmen und mir tut es halt manchmal ganz gut. Natürlich, es hat ein bisschen was Diszipliniertes, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich auf den Sport freut. Und so ist es auch beim Lesen. Wenn man eine gewisse Grunddisziplin da hat, dann weiß ich schon, was es mit mir macht. Auch wenn ich mich vielleicht einem Buch zuwende, von dem ich jetzt weiß, das ist ein großer Klassiker und mir ist fast peinlich, dass ich nicht gelesen habe. Und ich weiß, was von mir erwartet wird, wie ich das jetzt finde, weil das ist schon die letzten 100 Jahre mit Preisen überhäuft worden. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht kapiere, dann liegt es wahrscheinlich statistisch eher an mir. Und das ist ein Druck, der mir dann entgegenkommt. Das heißt, ich habe ein gewisses Wohlwollen dafür, dass das jetzt mal gut wird. Und freue mich dann, wenn ich das tatsächlich darin entdecke. Und dann hat das vielleicht was Diszipliniertes, aber das geht dann schnell weg. Also ich freue mich dann einfach darüber, dass ich dann die Zeit gefunden habe. Und ich habe dann das Gefühl, das war ein guter Tag heute, wenn sonst nichts Interessantes passiert ist. Und diese Tage gibt's. Und man den ganzen Tag sich nur mit irgendwas auseinandergesetzt hat, das man jetzt erledigen musste oder was man vielleicht auch schon ein paar Mal gemacht hat oder so. Und ich finde, durchs Lesen kann man dann jeden Tag nochmal so ein bisschen aufwerten.
Das klingt aber so, als ob du so ein Graubrotleben führst. Also in meiner Wahrnehmung liebst du doch den Traum. Es flittert und flirrt und Glamour und roter Teppich und Bam und Kreativität ohne Ende.
Ja, total. Also ein bisschen ist das auch so, aber ein bisschen eben auch nicht. Also das sieht von außen auf jeden Fall, sieht das deutlich funkelnder aus als in der tatsächlichen Ausführung. Aber ja, so ein Graubrotleben würde ich auch nicht leben wollen, das stimmt. Tue ich auch nicht. Und trotzdem tut es vielleicht auch jemandem aus meiner Branche mal ganz gut, wenn er irgendwas liest, was jetzt nicht mit klassischer Unterhaltung zu tun hat. Und einfach so, um mal daraus auszubrechen, um dann wieder das zu tun. Ich glaube, was uns allen, glaube ich, hilft, ist ein vielseitiges Leben. Und ich finde, durch Bücher kann man sein Leben auf relativ einfache und zugängliche Art und Weise vielseitig gestalten, ohne dass man selber all das machen, erfahren, reisen muss.
Und es gibt dann ja aber die Bücher, die liest man und die lassen einen nicht mehr los, weil sie was mit einem machen, weil sie wirklich den Blick auf das Leben verändern. Ne? Und wenn man dann sagt, ich könnte vielleicht alle Bücher in meinem Regal wegschmeißen, dieses eine aber nicht, das bleibt bei mir. Das ist unsere Rubrik in Eat, Read, Sleep, die All-Time Favorites. Was wäre das bei dir? Was waren so das Buch, oder vielleicht die 2, 3 Bücher, wo du gesagt hast, ich bin so froh, dass ich die gelesen habe, da möchte ich nicht drauf verzichten.
Kommt immer auf die Lebensphase an. Also ich glaube, ganz am Anfang, so mit 15, 16, als mir auch ein Buch eigentlich die Tür zur Welt ein bisschen weiter aufgemacht hat, und das ist natürlich klein, wenn man da in Oldenburg sitzt und auch erst 16 ist und so, und sich auch gar nicht traut, großartig irgendwie den eigenen Horizont so irrsinnig zu erweitern, weil man gar nicht weiß, wie das alles geht. Und dann kommt da so einer, der so ein paar, wie so ein großer Bruder, der so ein bisschen cooler, ein bisschen schlauer, ein bisschen mehr Bescheid weiß, der auch ein bisschen besserer Kompass ist für Coolness. Welche Musik höre ich, über was wird gelacht, was ist eigentlich peinlich und wie geht man mit Leuten um? Und das war für mich Stuttgart Barre früher. Und das habe ich gelesen, Soloalbum natürlich, Live-Album, da gab es eine Lesung in Oldenburg in der Kulturetage, dann bin ich da hingegangen und habe so bestaunt, was der so für ein Leben führt, Weil ich wusste das ja aus den Büchern, wie das alles so ist. Live-Album ist ja nichts anderes als die Dokumentation der ersten Lesereise mit dem ersten Buch natürlich auch ausgeschmückt. Und da war ich einfach wahnsinnig begeistert und habe so gedacht, okay, also vielleicht doch mal hier raus und vielleicht doch mal was anderes machen. Und das war mir wie so ein großer Bruder, den ich nie hatte, dieses Buch, mir so ein bisschen gesagt hat, ah, hier Vorsicht, das ist ganz gut, so zieht man sich an. So eine Musik hört man, jetzt mach mal. Wenn ich heute das Cover irgendwo sehe, also das alte Cover, wenn ich das so irgendwo rumliegen sehe, dann löst das so ein Gefühl in mir aus wie so ein Parfüm, was man vor 20 Jahren benutzt hat oder irgendein Kleidungsstück, was man anhatte mit 16 oder eine Straße, in der ich gewohnt habe oder so. Das gehört alles so zusammen.
Ein sehr schönes Bild. Ein Buch wie ein Parfum von früher. Ha, und genau das sind ja unsere All-Time-Favorites. Jan hat schon gesagt, das ist die Rubrik, die der Community gehört. Da könnt ihr uns eure Lieblingsbücher schicken, die euch begleiten wie ein großer Bruder.
Die All-Time-Favorites.
Genau, und zwar ist es ein Buch, wo, wenn ich in einem Probenraum 10 Minuten dieser Zukunft sehen würde, ich mich ganz schnell wieder ausloggen würde, weil es eine sehr düstere, dystopische Zukunft ist. Die Rede ist von Margaret Atwood, der Report der Markt. Nadine hat mir vor einiger Zeit schon auf Instagram geschrieben, bitte, bitte stellt doch einmal eines der Bücher von Atwood vor. Das ist nämlich ihre Lieblingsautorin. Und besonders der Report der Markt ist ein Roman, der sie sehr erschüttert hat. Und der, schreibt sie, leider auf eine erschreckende Art immer aktueller zu werden scheint. Und das stimmt, der Roman ist ja aus dem Jahr 1985, aber es gab 2016 zum Beispiel in den USA große Demonstrationen, bei denen in Anspielung an die MAGA-Plakate, also Make America Great Again, ganz viele Plakate hochgehalten wurden mit MAFA, Make Atwood Fiction Again, weil eben das, was sie in diesem Buch schreibt, so fühlt es sich an, immer, immer realistischer wird. Worum geht es? Wir befinden uns in einer christlich-fundamentalistischen Diktatur, irgendwann im 21. Jahrhundert, in der besonders die Rolle der Frau sich gewandelt hat. Frauen haben sich nämlich den Wünschen der Männer komplett unterzuordnen. Und das zeigt sich schon in der Namensgebung. Die Protagonistinnen, die heißen Des Glenn, Des Warren oder Des Fred. Also Namen, die zeigen, sie sind eben die Frau des Fred oder die Frau des Glenn. Und eine von ihnen, Des Fred, die erzählt nun ihre Erlebnisse. Es ist ihr Report, den wir lesen. Wir erfahren später, dass sie den auch aufgezeichnet hat. Und sie ist eine der wenigen Frauen, die noch Kinder bekommen kann. Denn in dieser Welt sind durch Umweltgifte, radioaktive Unfälle die meisten Frauen unfruchtbar geworden. Und Des Fred wird daher dem Kommandanten, also Fred, eben zugeteilt, um von ihm ein Kind zu bekommen. Was aber nicht funktioniert, denn offenbar ist Fred selbst unfruchtbar, weswegen seine Frau auf den perfiden Plan verfällt, Des Fred mit dem Leibwächter Nick zusammenzubringen, damit die beiden ein Kind zeugen dürfen. Und eben aus dieser Sicht von Des Fred erleben wir diese Welt, in der Frauen kein Eigentum besitzen dürfen, keinen eigenen Namen, nichts selbst über ihr Leben entscheiden dürfen und in der jeder Verstoß gegen diese Welt, gegen diese Regeln auch grausam bestraft wird. Man wird dann zum Beispiel zwangsverpflichtet ins Bordell gebracht. Und wir erleben aber auch, wie sich Des Fred eben trotzdem versucht, ihre Persönlichkeit zu bewahren, Widerstand zu leisten, einfach doch eine Identität zu erhalten. Das ist, finde ich, ein Meilenstein der düsteren Zukunftsvision, den Margaret Atwood da geschrieben hat. 40 Jahre alt, aber immer noch erschreckend aktuell. Deswegen haben wir dieses Buch ausgesucht. Wie ging es euch beiden damit, das jetzt zum ersten Mal oder noch einmal neu zu lesen?
Ich fand das schon krass. Also ein Taliban-Regime nur im Westen. Das ist so nah. Wir haben jetzt gerade diese Dumpfbacke Nick Fuentes, diesen Rechtsradikalen, der genau das sagt. Keine Frauenrechte, kein Frauenwahlrecht. Der genau sozusagen Margaret Atwood, der das als Handlungsanleitung nimmt. Ja? Und da kommt Donald Trump und widerspricht dem nicht, sondern lässt ihn so gewähren. Das ist unsere Realität. Wir sind wirklich in Richtung Margaret Atwood marschiert die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das ist schon einigermaßen beängstigend. Wie schnell das geht, dass so eine Demokratie in so einen dystopischen Unrechtsstaat, in so einen faschistischen, frauenfeindlichen Staat kippen kann. Wir erleben das gerade in Echtzeit. Und ja, das hat mir schon echt Gänsehaut gemacht, das Buch.
Das schärft die Vorsicht, das zu lesen und vielleicht dem Ganzen, das ist ja auch immer ganz gut, wenn man Politik beurteilt und man sieht einfach nur so die sachliche Auflistung der Ereignisse und dann selbst so emotionalisierende Szenen, die verändern sich in der eigenen emotionalen Wahrnehmung. Also man sieht die ersten Minivans in den USA rumfahren und auf einmal steigen die ICE-Agenten aus und verhaften migrantisch aussehende Menschen erstmal in der Annahme, das wäre jetzt rechtens und so. Und ganz am Anfang hat das irrsinnig emotional was mit einem gemacht. Mittlerweile hat sich die eigene Einstellung dazu nicht geändert, aber es versachlicht, weil es einsortiert wird von der eigenen Wahrnehmung, vom eigenen Gehirn. Das ist ja ganz normal. Und Bücher, und wenn man so sagt, warum braucht man denn jetzt eine fiktionalisierte Geschichte dazu? Was bringt das denn? Weil man kann doch einfach darüber sprechen, was ist das Problem und dann, was wären die möglichen Lösungen? Wo fehlt Aktionismus? Wo muss man politisch handeln? Und dann wird doch alles besser. Aber dieses eigentlich dem Ganzen so eine Empathie wieder zurückzugeben, wenn wir uns identifizieren, wenn wir nah dran sind an den Menschen, wenn es individuelle Geschichten sind, die aber natürlich dann im großen Ganzen eine Struktur aufweisen, die man dann auch im echten Leben auf einmal ganz anders erkennt. Und das hilft, und das hilft bei ganz vielem. Ich habe auch ein Buch, was ich noch kurz, bevor ich es nur vergesse, unterzubringen, weil ich das auch so toll finde, weil es eben auch nichts weiter macht, als eine Struktur klar zu machen, aber eben anhand eines besonderen Ereignisses. Das ist ein Buch, das heißt Ein Tag im Leben von Ahmed Salabat. Da geht es um einen tatsächlich stattgefundenen Busunfall in Gaza und was dann passiert und davon ausgehend von diesem zentralen Ereignis eben die Struktur, unter der die Menschen dort leben müssen und mussten, muss man mittlerweile sagen. Das Buch ist schon ein bisschen älter. Und man folgt einfach nur den nüchternen Ereignissen, der Abfolge der Dinge durch Menschen, die man persönlich kennenlernt, die es auch gab, die aber natürlich fiktionalisiert weitererzählt werden. Und man versteht so viel mehr, als wenn man Nachrichten liest, als wenn man Zahlen miteinander vergleicht oder wenn man probiert, irgendwie der Gesamtheit des Problems Herr zu werden, was man in der Regel nicht schafft. Deswegen nochmal ein Plädoyer für Bücher, die natürlich fiktionalisieren, übertreiben, überspitzen, zuspitzen, aber natürlich immer ganz, ganz viel da drin steckt und man die Möglichkeit hat, auf einmal teilzunehmen an dieser Entwicklung.
Ja, so beklommen natürlich dann die Zahlen. Du hast gesagt, die nüchternen Zahlen, so ein menschliches Gesicht, ein menschliches Antlitz. Und das hat irgendwie, man steckt auch in dieser Geschichte mittendrin, eben in diesen Stasi-Vibes der Überwachung. Wem kann ich vertrauen? Ich muss allen misstrauen. Und es gibt diese eine Szene, ich kann mich erinnern, Volker Stöndorf hat das ja verfilmt, 1990, diese Hinrichtungsszene mit den Seilen und so. Das ist wirklich für mich, vor dieser Szene habe ich immer Angst gehabt, auch beim Lesen. Und ich habe gemerkt, als ich das jetzt gelesen habe, habe ich richtig wieder Puls gehabt. Ich bin drin gewesen in diesem Terrorstaat und habe gedacht, oha, und es ist genau, was du sagst, Lars, dass das sozusagen, dass es mich aufweckt. Es soll ja nicht irgendwie so einen dystopischen Gruseleffekt geben, so wie bei Stephen King oder Tribute von Panem oder so, sondern es soll ja was in mir auslösen. Es soll ja, meine Faust soll sich ja ballen. Und genau das schafft dieses Buch. Reporter Marx von Margaret Atwood, Deutsch von Helga Pfetsch, 416 Seiten für 15 Euro bei Piper erschienen.
Das Quiz.
Klaas, zu jeder unserer Podcast-Folgen bei Eat, Read, Sleep gehört am Ende, am Finale, die Arena, das Quiz. Und du hast uns heute zwei Quizfragen mitgebracht. Und Jan und ich, wir betteln uns.
Ja, ich möchte von euch mal wissen, und das interessiert mich wirklich, ist eine Schätzfrage, wer näher dran ist, der gewinnt. Wie viele Romane erscheinen in Deutschland pro Jahr? Was glaubt ihr?
Oh, das ist dein Turf, Jan, sag mal.
Zu viele wäre jetzt meine erste Antwort. Das heißt, ich schätze zuerst und du passt dich dann an. In Deutschland pro Jahr, ich sage mal roundabout 280.000.
Romane in Deutschland 280.000? Ich schätze mal, also 80. 1000, also natürlich nicht 80 Romane, 80.000, nur 80.000.
80 Romane ist ja logisch, ja, dann hätten wir ja immer alle durch. Aber dann bräuchtet ihr auch nur eine Folge machen pro Jahr. Sag mal, also ich habe einen klaren Gewinner. Es sind nämlich tatsächlich, also das kam mir aber auch schon viel vor, 65.000.
Oh.
Finde ich auch schon viel.
Ja, also mega viel. Stell mal einen Raum mit 65.000 Büchern vor, Leute.
Ja, ja, ja. Da gibt's
es
ja kaum
ist
noch.
Deine Wohnung.
65.000 Fotos habe ich auf dem Handy, das kann ich mir vorstellen. Ja, Wahnsinn. Also, das ist die Frage. Okay, da haben wir also jetzt...
klarer Sieg für Daniel, aber es kann ja noch ein Unentschieden geben.
Ja, es kann noch ein Unentschieden geben.
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr hier in eurem Bestseller-Losverfahren da vielleicht eine Information habt ableiten können zu der nächsten Frage. In welchem Krimi wird der mordende Psychopath von der Presse der Friseur genannt? Wisst ihr es so oder braucht ihr Antwortmöglichkeiten? Also, entweder ist es A, der Freund von Freda McFadden, B, der Meister von Tess Gerritsen und C, das Paket von Sebastian Fitzek.
Fitzek! Es ist Fitzek! Es ist Fitzek, der Friseurmörder!
Das ist richtig.
Ja.
Sage ich auch.
Ja, aber
hätte ich einloggen müssen.
Muss, da muss ich jetzt die klassischen Quizshow-Regeln, muss ich jetzt da weiß ich nun, wie das funktioniert. Deswegen muss ich sagen, es ist ein klares 2-0.
Ja. Für dich, Daniel. Selten, du darfst dich freuen.
Ja, ich darf mich freuen. Das ist ganz selten, dass ich mal als Gewinner reüssiere in einem Quiz.
Ja, dann da wenigstens irgendwas, dass man auch so ein bisschen mal
die Ehre, da das reicht. Fame reicht total. Ja.
Wirklich?
Ja, wir sind
aber
so bescheiden.
Ihr könntet da ruhig auch mal in Zukunft, dass man so einen kleinen Geldbetrag, würde ich da mal einführen.
Ich wäre dafür. Irgendwas, die Redakteurin sitzt hier.
Und was man merkt, weißt du, was nicht das Leben komplett ruiniert, wenn man es aufgeben muss und wo man sich aber freut, wenn man es hat. 100 Euro, wäre das nicht so?
Ja.
To spice things up so ein bisschen auch für eure Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir können drüber nachdenken.
Ich denke da sehr gerne drüber nach. Und wir nehmen das mal mit in die nächste Redaktionssitzung. Die Redakteurin sitzt da, Linore. Schüttelst du mit dem Kopf oder nickst du?
100 private Euro.
Sie nickt, sagt sie, genau.
Ja. Das muss von euch selber. Das muss einer dann so prüfen mit dem anderen zum Geldautomaten.
Hast du schon mal was gewonnen?
Ja, ich gewinne ja andauernd in meinen Shows, mal verliere ich aber auch und so, und es ist immer ein Hin und Her, und ich kann dir sagen, man fühlt sich, das ist wie so ein Videospiel. Man ist da wer in dieser Welt und dann macht man das Videospiel aus und dann ist man wieder ganz normal, dann heißt es wieder, machen wir mal was zu essen oder...
Nein,
im Augenblick bin ich noch in der Genussphase. Genau, nichts kaputt machen.
Freu dich, solange du kannst.
Eine Game-Show, wenn das kann ich sagen, ist billiges Serotonin, macht aber Spaß.
Klaas, schön, dass du da warst. War super. Wenn du mal wieder über Bücher sprechen möchtest, sag einfach Bescheid.
Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte und dass ich mitmachen durfte. Und jetzt ziehe ich mich wieder zurück auf die Position als reiner Zuhörer eures Podcasts. Aber ich finde es immer schön, wenn ich bei sowas, was mir selber viel Freude macht beim Zuhören, wenn ich da so kurz einmal so mitmachen darf, empfinde ich als Privileg. Deswegen, also danke, dass ich mal hier sein durfte. Und ja, ich hoffe, ihr macht es noch lange, lange weiter.
Ja, und wenn du doch nochmal ein Buchtipp hast und sagst, Mensch, Jungs, darüber sprecht doch mal, schick uns einfach eine schnelle Mail, vielleicht tauchst du dann ja in unseren All-Time-Favorites auf. Wir freuen uns drauf.
Alles Gute, bis dann.
Keine Angst. Tschüss.
Tschüss,
machst du.
Ja, gelungene Premiere, spannender Gast, super Typ, ganz interessant, empathisch und keine Angst vor dicken Büchern.
Absolut und keine Angst vor erschütternden Büchern. Also mir hat er teilweise auch sehr aus der Seele gesprochen, aber das kennen wir ja auch. Die Bücher, wo wir uns dann manchmal auch verständigen können, sind wirklich die, die was mit einem machen, die einen auch mit dahin nehmen, wo es weh tut und die eben diesen Blick weiten. Das ist ja das Tolle, was Literatur kann, in die Köpfe von anderen Menschen reinzusteigen und die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Und ich fand es ganz schön, Sascha Stanišić haben wir ja auch rauf und runter gelesen und auch besprochen und auch gemocht und ihr hat da noch mal für mich jedenfalls eine neue, überraschende, frische Perspektive und so eine Facette in den Erzählungen von Sascha Stanišić entdeckt und für mich freigelegt, fand ich ganz toll. Also eine echte Bereicherung und super freundlicher, entspannter Typ einfach auch. Ich meine, ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen.
Unbedingt. Also hat sich gelohnt, finden wir. Wie ging es euch damit? Wie war das jetzt, einmal ein Dreiergespann im Podcast zu hören, aber eben nicht wir drei, sondern ausführlich mit Gast?
Schreibt uns gern euer Feedback zu diesem besonderen Büchertalk und schreibt Klaas vielleicht, wie cool Eat, Read, Sleep Lesekreise sind. Ja, wir kommen schon nächste Woche wieder mit einer neuen, mit einer regulären Folge, mit allem drum und dran, mit Bestseller, mit Buchtipps, mit alten Büchern, mit Klassikern und einem Quiz. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Und hier haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch, das ARD Klima-Update. Beim Klimaschutz, da wird ja gerade vieles geprüft und in Frage gestellt. Die Bundesregierung will einen Realitätscheck. Wie viel Förderung brauchen Wärmepumpen? Könnte man die Vergütung für private Solaranlagen auch komplett streichen? Und was ist mit dem in Brüssel beschlossenen Aus für neue Benzin- und Dieselautos? Wird das doch wieder gekippt? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen. Das ARD-Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in der ARD-Audiothek.